Herzlich willkommen beim Lebenswege-Podcast, der Podcast, der dich in beruflichen Veränderungssituationen ermutigt und inspiriert. Mein Name ist Andrea Dominik und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich heute, Christa Fellner bei mir im Podcast begrüßen zu können.
Herzlich willkommen.
Danke, Andrea. Ich freue mich, hier zu sein.
Liebe Christa, was wolltest du als Kind werden?
Als Kind wollte ich Tänzerin und Sängerin werden. Und ich hatte eine Freundin, die musste immer Publikum spielen für mich, wenn ich dann in meinem Zimmer mit Luftmikrofon auf die Matratze von meinem Bett gehüpft bin und dann performt habe. Also einfach frei irgendwas, was mir eingefallen ist, irgendwelche Lieder oder manchmal auch einfach Lieder nachgesungen, ein bisschen Hüftschwung. Und ich fand das super. Und sie war, glaube ich, auch ein sehr engagiertes Publikum, wenn ich mich richtig erinnere.
Und wenn du jetzt zurückschaust, hat der Werdegang irgendwas mit dem Bild zu tun?
Finde ich jetzt nicht so wirklich, außer dass ich jetzt mit zunehmendem Alter mich leicht tue, vor Gruppen zu stehen. Also das macht mir nichts, weil für manche ist es ja schlimmer, direkt nach Sterben kommt, vor einer Gruppe stehen, so irgendwie, also mit der Angst. Ich habe aber, glaube ich, so eine Leichtigkeit einfach, die ich mir bewahrt habe durch die ganze Zeit durch. Bin aber erstmal dann in der Schulzeit total in die Anpassung und habe mich immer am liebsten unter meinem Pult versteckt und habe es gehasst, wenn ich vor zur Tafel musste oder Referat halten, war der absolute Horror. Da hatte ich immer Blackouts, so gefühlt.
Und wie kam es dann dazu, dass du Diplom-Theologin wurdest?
Ah ja, das hatte was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Und zwar ist bei mir in der Familie, also ich bin sehr behütet aufgewachsen in Niederbayern auf dem Land. Und wir sind sehr katholisch auch erzogen worden. Und es war für mich alles gut, alles positiv. Ich war engagiert in der Pfarrei. Und dann gab es aber einen Bruch, in dem unsere Eltern sich getrennt haben. Und das ist alles sehr plötzlich und sehr unerwartet passiert. Und wir haben als Kinder, ich habe noch einen jüngeren Bruder, wir haben gar nichts mitgekriegt all die Jahre, dass da irgendwas nicht gut gewesen wäre. Und so war das dann ein ziemlich abrupter Abbruch. Unser Vater stand eines Tages mit gepackten Koffern vor der Tür, als wir von der Schule nach Hause gekommen sind. Und ich dachte nur, hoffentlich ist das alles nur ein Albtraum und das wird sich gleich wieder auflösen, die Situation. Hatte sich dann aber nicht und dann waren wir erstmal eben zu dritt in dem Haus, wo wir aufgewachsen sind und es war für mich dann so, ich verstehe das Ganze nicht. Also es wurde mir die ganze Kindheit über erzählt, es gibt da so einen lieben Gott und der sorgt sich um dich und der möchte, dass es dir gut geht und da dachte ich mir so, also Entschuldigung, wo ist er jetzt, der liebe Gott? Also ich spüre gerade gar nichts. Verarscht er mich jetzt oder was soll das hier? Also ich war richtig sauer. Und dann erinnere ich mich auch noch, ich war aber auch so brav, dass ich dann mich nicht getraut habe, so meine Wut rauszulassen. Dann habe ich mir immer die Bibel geschnappt und habe aus dem Alten Testament, da gibt's so herrliche Fluchpsalmen, wo die dann so, und ich zerschmettere dich und werfe dich nieder und du Höllenbrut und was weiß ich. Und ich habe diese Psalmen laut gelesen und habe mir immer gedacht, mir kann nichts passieren, weil ich lese nur in der Bibel. So. Und dann war das aber tatsächlich bei mir, dass ich dachte, okay, hier Chefe da oben, ich habe jetzt gerade mal ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Und irgendwie erschien mir das dann naheliegend, dann Theologie zu studieren, katholische Theologie natürlich. Und so ein bisschen meinen Glauben zu hinterfragen oder das, was mir da beigebracht wurde und alles zu zerpflücken und mal rauszufinden, ob es den jetzt überhaupt gibt, den Kerl oder nicht.
Mhm. Und gibt's ihn?
Ich habe dann festgestellt, man kann es weder beweisen, noch kann man es nicht beweisen. Und dann stand ich vor der Entscheidung, also Christa, tut's dir gut, wenn du an ihn glaubst oder fühlst du dich eigentlich freier und bist entspannter, wenn es den nicht gibt? Und habe ich gemerkt, mir tut es schon gut. Ich glaube, ich entscheide mich jetzt für den Glauben, weil es macht für mich einen Unterschied. Also irgendwas ist da doch, was mich immer wieder da so in Dialog mit Gott geführt hat und wo ich gemerkt habe, das möchte ich gerne behalten und ich entscheide mich jetzt mal, dass es ihn gibt.
Mhm. Und was war dein Plan, dass du nach dem Studium machst?
Da hatte ich keinen. Also das war erstmal nur mich sortieren im Studium und mich finden. Also ich hatte einfach eine fette Lebenskrise mit 17, 18 und ich hätte nichts studieren können, weil ich einfach eigentlich im Grunde eine Therapie gebraucht habe. Und das hat mir auch das Studium ermöglicht. Ich war nämlich parallel in der Ausbildung für Pastoralreferenten in einem Zentrum angemeldet und da gab es regelmäßige Gruppen. Angebote auch Einzelbegleitung. Und im Grunde rückblickend würde ich sagen, ich hatte da 5 Jahre lang therapeutische Begleitung in dieser begleitenden Ausbildung und habe dann gemerkt, nach 2 Jahren, dass es mir Spaß macht, im Verlag oder in der Werbeagentur sogar zu arbeiten, weil ich im Don Bosco Verlag gejobbt habe während des Studiums. Ich habe einen Pater kennengelernt, einen Salesianer, auf einem Besinnungswochenende im Kloster. Und der hat zu mir gesagt, wenn du nach München kommst zum Studium, dann melde dich. Wir haben Studentenjobs, brauchen immer Unterstützung. Und so habe ich dann am Ende fast die ganze Zeit meines Theologiestudiums nebenbei im Don Bosco Verlag gearbeitet als studentische Hilfskraft und habe dann am Ende gedacht, oh, das macht mir Spaß, das könnte ich mir vorstellen. Und die Pastoralreferentin war jetzt so wirklich nicht mein Ziel von Anfang an nicht.
Und was hat bei der Werbekontakterin Spaß gemacht?
Ach, das war einfach ein nettes Team. Wir waren ein kleines Team. Ich habe sehr schnell Verantwortung bekommen. Das fand ich mega. Ich konnte immer schon gut mit Menschen. Also die Kunden haben mich geliebt, weil ich einfach freundlich war, gleichzeitig auch verbindlich. Ich habe keine Geschichten erzählt oder Termine versprochen, die nicht zu halten sind, sondern ich war einfach da auch realistisch. Und ich habe immer total tolles Feedback auch gekriegt. Und ich dachte mir so, ah, das macht mir Spaß. Ich koordiniere gern, ich organisiere gern. Und ich mag das, wenn so die Fäden alle bei mir zusammenlaufen und ich dann so, ja, das so mitgestalten kann.
Und wie kam es dann, dass du dich selbstständig gemacht hast?
Ja, ich war dann erstmal in Werbeagenturen, in zwei, erstmal in einer Direktmarketingagentur und danach in einer kleinen inhabergeführten. Und beide Agenturen sind damals 2000 mit dem Platzen dieser E-Commerce-Blase, waren auf einen Schlag alle Kunden weg und die Agenturen auch weg. Also die Agenturen haben es nicht überlebt, weil dann schlagartig die Kunden weggebrochen sind. Und da war dann so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ich kenne jetzt Kreative, ich war damals mit einer Grafikdesignerin befreundet und auch anderen Fotografen, also Leuten aus der Werbebranche. Und dann haben wir uns quasi als freies Netzwerk aufgestellt, waren alle selbstständig und haben dann gemeinsam größere Projekte auch bedient und Geschäftsausstattungen, Logoentwicklung, Profilberatung für Einzelunternehmer angeboten.
War das zu dem Zeitpunkt für dich leichter, in so ein Netzwerk zu starten als ganz allein?
Ah, definitiv, klar, weil also jetzt nur mit Beratung, da hätte ich jetzt mich schwer getan, glaube ich, da an Kunden ranzukommen. Aber dadurch, dass man immer das gesamte Paket anbieten konnte, du kriegst eine Geschäftsausstattung, Flyer, Website, also es war so ein Rundum-Geschäftspaket, was man für Menschen, die sich gerade selbstständig machen, anbieten konnte zu einem reellen Preis. Und da hat es gut funktioniert, ja.
War das eine große Veränderung für dich, da in die Selbstständigkeit zu gehen?
Absolut, absolut. Ich war auch immer wieder in der Panik, weil ich meine, mir ist das Unternehmertum nicht in die Wiege gelegt. Mein Vater war Lehrer, Grund- und Hauptschullehrer. Meine Mutter war erst beim Finanzamt, dann aber zu Hause, weil sie die Kinder bekommen hat und dann konnte sie nicht arbeiten. Damals gab es noch nicht so viele Kinderbetreuungsmöglichkeiten und das war halt auch die Reaktion, war so, oh nee, Kind, muss das jetzt sein? Kannst du dich nicht irgendwo anstellen lassen? Und dann war einfach für mich so, aber ich finde keine Stelle, die mir entspricht und mit dem, was ich gut kann, war dann für mich so, ich probiere es jetzt, aber ich bin da schon durch krasse auch Existenzängste durchgegangen und irgendwie ging sich's immer aus. Ich konnte immer noch am Ende des Monats meine Miete zahlen, aber es waren schon sehr durchwachsene Zeiten, muss ich schon sagen, ja.
Was hat dir bei dieser Ängste geholfen?
Ich hatte ein enges Netzwerk an Unterstützerinnen. Also erstmal meine Freundinnen, die meisten waren selbstständig. Und wenn ich dann so immer kurz vorm Durchdrehen war, habe ich immer eine gefunden, die mich dann wieder motiviert und aufgebaut hat oder mich auch in Projekte mit reingenommen hat. Und also das war wirklich dieses Netzwerk, wo ich wusste, die kümmern sich um mich und ich bin nicht allein. Also es war wirklich dieses Gefühl von, ich werde da schon auch unterstützt von meinen Freunden und Freundinnen, ja. Also sicherlich auch so ein Gefühl von, das ist das, was ich gut kann. Und ich habe auch immer sensationelles Feedback von den Kunden gekriegt. Das hat mich natürlich auch bei der Stange gehalten, weil ich dachte, Mensch, die sind total happy. Das wäre jetzt echt schade, wenn das nicht klappt am Ende. Und so hat es mich dann doch immer getragen, ja.
Was war die nächste große Veränderung für dich?
Die nächste große Veränderung war, dass ich meinen jetzigen Lebensgefährten kennengelernt habe mit 35. Und das war deswegen so groß, weil ich ganz, ganz lange Single war. Also ich hatte nach dieser abrupten Trennung meiner Eltern war für mich so das Thema Beziehung schwierig, schwierig. Also kann ja sein, dass der dann plötzlich, mein Partner plötzlich von einem Tag auf den anderen weg ist, weil er irgendwie sich's anders überlegt. Und dann war ich da so, ich brauche keine Beziehung, ich bin auch gut für mich allein, ich habe einen großen Freundeskreis. Und dann war es aber dann doch so, dass ich gemerkt habe, naja, es wäre schon irgendwie schön, jemand an meiner Seite. Dann habe ich da eben mit 35 meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und das hat mein Leben erstmal auf den Kopf gestellt, weil da sich halt einfach total viel geändert hat plötzlich. Und dadurch, dass ich schon so alt war, in Anführungszeichen, und wir dann auch mit dem Kinderthema irgendwie so, ja, wollen wir jetzt ein Kind oder wollen wir keins oder wie ist es jetzt? Dann habe ich so gemeint, ja, wir könnten es ja einfach mal probieren im Sinne von, machen wir halt die Verhütung ein wenig lockerer. Aber ich kann es jetzt auch nicht wirklich sagen. Ich wollte jetzt nicht sagen, ja, ich will unbedingt eins. Und dann bin ich aber nach einem Jahr schon, also wir waren ein Jahr zusammen und dann bin ich schwanger geworden. Und das kam dann doch sehr plötzlich, nachdem ich ja vorher 10 Jahre Single war, war plötzlich ein Jahr Beziehung und dann gleich ein Kind. Und da habe ich mir schon gedacht, oh Hilfe, jetzt wird's aber schon ein drastischer Wechsel. Und dann kam eben 2008 unser Sohn auf die Welt und da habe ich dann gemerkt, also ich musste erst, hatte erst mehr Elternzeit ein Jahr, das war gut, dass ich diese Zeit nehmen konnte mit Unterstützung eben mit dem Elterngeld. Und dann habe ich gemerkt, boah, das funktioniert jetzt überhaupt nicht mit der Selbstständigkeit, weil ich gefühlt ist, zu Hause ist Chaos. Ich hatte vorher in meiner Wohnung einen separaten Raum, der war mein Büro und auch dann für Kundentermine habe ich das auch mitgenutzt. Das ging überhaupt nicht mehr und ich musste raus. Also ich hatte das Gefühl, ich kann das nicht in der Wohnung, das geht gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, es wäre eigentlich gut, ich hätte einen Teilzeitjob, dann würde ich vormittags arbeiten und habe dann nachmittags Zeit für meinen Sohn und bin dann nicht immer so gestresst, weil Selbstständigkeit ist ja rund um die Uhr. Man ist ja immer mit den Gedanken, auch am Wochenende und dann gibt es noch immer was zu erledigen. Das hat für mich überhaupt nicht mehr funktioniert mit Kind, mit Baby. Und dann habe ich angefangen, mich um Teilzeitstellen zu kümmern und habe dann 2011 eine Stelle gefunden bei einem kleinen IT-Startup damals in München als Teamassistentin. Genau. Mit 25 Stunden, sodass ich vormittags arbeiten konnte und dann nachmittags eben mal den Sohn vom Kinder von der Betreuung abholen. Und da war ich erstmal so Mädchen für alles und so ein bisschen auch, bin dann schnell so ein bisschen auch die gute Seele geworden. Die waren alle auch wesentlich jünger. Ich war damals dann Anfang 40 und das war so, das Durchschnittsalter war so bei Mitte 20 in dem Start-up. Und ich war schon so ein bisschen auch die Mutter. Und wenn dann was war, haben sie geklopft und kann ich kurz zu dir und mich ausquatschen. Und also das war so ein Aspekt, das hat mir dann gut getan, das hat mir gut gefallen. Und dann hatte ich einfach eine Riesenchance, weil die Firma ist konstant gewachsen über die Jahre und ich durfte dann mitwachsen. Und nach 2 Jahren habe ich die Hand gehoben und habe gesagt, ich würde gerne so ein paar Themen abgeben, also Office und Accounting, vorbereitende Buchhaltung. Und stattdessen würde ich lieber HR machen. Also ich hatte damals schon eine Coaching-Ausbildung und mich hat es in den Personalbereich gezogen. Mich hat das auch interessiert. Und dann wieder ein halbes Jahr später habe ich dann tatsächlich die Chance bekommen und war dann die erste HR-Managerin in der Firma.
Und was hat die konkret dahin gezogen, willst du sagen?
Zu der Firma?
Nein, in den HR-Bereich.
Ach so, ja, weil ich halt immer schon dachte, also ich liebe es ja mit Menschen und ich kann gut auch, ich kann mich gut einfühlen, ich kann aber, glaube ich, auch gut, also ich war immer so auf der mehr so Coaching-Seite, also das ganze HR-Lohnbuchhaltung und Administratives, das war mir alles noch völlig fremd. Ich hatte ein bisschen Recruiting-Erfahrung tatsächlich aus der Selbstständigkeit, weil ich da mal eine Zeit lang als externe Recruiterin gearbeitet habe für Siemens. Und diese Recruiting-Erfahrung hat mich irgendwie, das hat mir Spaß gemacht, auch die Interviews zu führen, die Kandidatenauswahl. Und mit der Erfahrung habe ich gedacht, das möchte ich gerne vertiefen, dass dann da aber auch noch ganz viele andere Bereiche dann dazukommen. Das hat mich dann auch erstmal überfordert, weil ich musste mir das ja alles drauf schaffen. Ich hatte ja ganz viel Wissen noch gar nicht, was ich erst dann gelernt habe. Learning by doing war das dann am Ende. War dann auch eine stressige, anstrengende Zeit. Aber dann langsam habe ich ein Team bekommen, erst eine Praktikantin, aber dann wurde die festangestellt. Und am Ende hatte ich halt dann ein Team aus 4 Leuten und das hat mir dann total Spaß gemacht, weil dann konnte ich wieder mehr so im Mentoring und im auch Konflikte zu deeskalieren, zu schauen, dass Dinge nicht total eskalieren und dann gleich zum Anwalt gerannt wird, sondern dass die erstmal mit mir sprechen, wenn es irgendwo hakt oder wenn es irgendwo ein Konflikt gibt. Also da bin ich dann gerne genutzt worden und gab auch so eine HR-Consultation Hour, die ich dann halten durfte, wo ich dann auch tatsächlich auch Schweigepflicht hatte oder also die Rolle tauschen durfte und dann einfach Vertraulichkeit bewahrt habe in diesen 1:1 Gesprächen. Und das war das, was mir total Spaß gemacht hat.
Ja. Klingt so. Du warst ja relativ lange dort auch, nicht?
Ja, genau. Am Ende waren es dann über 12 Jahre, weil, wie gesagt, die Firma ist organisch gewachsen und ich bin dann mit in meine Rolle. Am Ende war ich eben Teamlead, People Experience, und das war eine schöne Reise. Es war eine wahnsinnige Entwicklungsmöglichkeit für mich. Ich habe da so, so viel gelernt und ich hatte einfach ein gutes Verhältnis mit den beiden Geschäftsführern und Gründern. Das hat halt auch Spaß gemacht. Und am Ende war es auch so ein bisschen wie mein Baby. Also ich bin zwar paar Jahre, also gegründet war es, glaube ich, 2008 und dann bin ich 2011 dazugekommen, aber gefühlt habe ich ja alle Personalprozesse mit aufgebaut und das war dann schon eine starke Identifikation einfach auch mit der Firma und dann kam Corona, genau. Und das war dann so, da hat sich dann einiges geändert und da habe ich dann irgendwann gemerkt, jetzt ist es nicht mehr das, was es mal für mich war, so.
Und was hat sich da geändert für dich?
Ja, also wir sind halt dann relativ zügig dazu gekommen, okay, wir machen so ein Hybridmodell. Also die meisten waren dann im Homeoffice und wollten auch gar nicht mehr ins Büro, selbst als man dann wieder gehen durfte. Ich bin aber ein absoluter, ich muss raus Mensch. Für mich war das Zuhause arbeiten nix im Sinne von, ich habe auch dann kein eigenes Büro in der Wohnung. Ich war dann im Wohnzimmer neben der Wäsche gesessen und dachte mir so, das habe ich mir irgendwie alles anders vorgestellt. Und dann relativ wurde auch dann auf Remote umgestellt so quasi und ich habe dann gemerkt, mir fehlt der Kontakt zu den Mitarbeitenden und ich habe auch nichts mehr mitgekriegt, weil die Sachen dann, dass man da jetzt sagt, okay, lass uns mal irgendwie einen Slack-Call machen oder so, wenn irgendwo der Haussegen schief hängt, das haben die wenigsten genutzt oder gemacht, die wollten das nicht, ja, ist ja so schlimm ist es ja auch nicht, muss man jetzt ja nicht drüber reden, aber am Ende waren sie dann halt länger krank und dann habe ich mir gedacht, naja, da ist ja irgendwas vorgefallen, das hätte man vielleicht, wäre auch gut gewesen, das im Vorfeld mal zu anzusprechen und zu schauen, gibt es irgendwas, was wir verbessern können. Und dann wurde es sehr, sehr administrativ, sehr, wir haben dann mit Dienstleistern gearbeitet, die diese ganz, wir haben auch dann remote eingestellt, also Leute aus dem europäischen Ausland, die dann für uns gearbeitet haben. Und da musste dann immer ein Dienstleister natürlich zwischengeschaltet sein, der dann die lokale Lohnbuchhaltung vornimmt. Und da ist gefühlt ständig irgendwas schiefgegangen. Das heißt, die Leute haben ihre Gehälter nicht pünktlich bekommen oder nicht den richtigen Betrag. Und ich musste das dann irgendwie wieder fixen, obwohl ich überhaupt nichts da konnte dafür und auch nicht wusste, wie ist jetzt das Sozialversicherungsrecht innerhalb von Europa, was ist da in Österreich anders als in Spanien. Also das waren auf einmal Themen, die haben mich komplett überfordert und ich hatte da sehr viele Sachen, die ich hinterher, wo ich das Gefühl gehabt habe, das muss ich jetzt ausbaden, obwohl ich nichts dafür konnte. Und das hat mir dann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und das mit den Mitarbeitenden, das, was mir immer meine größte Freude war, das ist immer mehr reduziert worden. Dann war es vielleicht 20% und der Rest war 80% Administratives und Prozesse, Sachen am Laufen halten, natürlich permanent auch weiterentwickeln. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich habe jetzt den Feedback-Prozess, haben wir jetzt schon dreimal überarbeitet, jetzt ist es, ich kann nicht mehr. Also irgendwie sind die Themen mir dann zu den Ohren rausgehängt.
Und dann hast du verändert.
Ja, beziehungsweise dann hatte ich erstmal ich war innerlich noch nicht so weit. Ich hatte dann einen Fahrradunfall. Also da war wieder eine Situation, die hat mich total gestresst mit einer Kollegin, die gewechselt hat von Deutschland nach Österreich und die war schwanger und wurde auf Beschäftigungsverbot gesetzt. Und genau in dieser Zwischenphase, wo sie den Vertrag gewechselt hat und dann war die nicht sozialversichert in Österreich. Es war also ein Riesendrama und mir tat das so unglaublich leid und ich wollte ihr helfen und habe halt alles Mögliche, alle Hebel in Bewegung gesetzt und bin dann ins Büro geradelt an dem Morgen und war total unter Druck und Stress. Ich muss um 9 Uhr einen wichtigen Call entgegennehmen und hatte grün an der Ampel als Fahrradfahrerin, aber der Autofahrer hat mich halt nicht gesehen. Und das Ding war aber, dass ich das irgendwie wusste. Also eine Stimme in mir hat gesagt, Christa, bleib stehen, der sieht dich nicht. Der will hier abbiegen und der guckt ganz woanders hin. Und die andere Stimme hat gesagt, nee, du hast grün, du fährst jetzt, weil du hast es eilig und du musst jetzt hier diesen Fall lösen. Und dann bin ich halt gefahren, aber es hilft dir halt nichts, wenn du grün hast, wenn der Autofahrer dich nicht sieht, hat er mich vom Fahrrad geholt. Und dann war ich halt eine Stunde später in der Notaufnahme. Und hatte noch ein riesen Glück, weil es war nichts gebrochen. Ich hatte überall Prellungen und Schürfwunden und der ganze Körper tat mir natürlich weh. Aber die haben mich dann gegen Mittag, nachdem sie alles durchgecheckt hatten, haben sie mich wieder nach Hause geschickt. Und ich stand halt noch unter Schock irgendwie. Also ich war noch total. Und dann bin ich nach Hause und habe mir gedacht, das war jetzt wie ein Warnschuss. Also es war für mich innerlich wie so ein Wake-up-Call. Christa, wenn du nicht aufpasst, die Arbeit stresst dich so dermaßen, dass du deine Gesundheit riskierst und dass du nicht mehr auf deine innere Stimme hörst, wenn die sagt, bleib stehen, der sieht dich nicht. Und dann dachte ich mir, da muss sich was ändern, das geht so nicht, ich kann so nicht weiterleben. Und kurz drauf bin ich auf die Meditationslehrerausbildung, die hatte ich schon gebucht vor meinem Unfall. Und weil ich was für mich tun wollte, ich wollte einfach mir was Gutes tun und ich habe immer schon gern meditiert, war oft im Kloster zu Schweigeexerzitien und habe dann gedacht, das ist was, das gefällt mir. Und dann war ich da eine Woche im August in der Ausbildung, also es waren 2 Wochen insgesamt, die wir da meditiert haben und dann auch die Prüfung abgelegt. Und bereits nach der ersten Woche wusste ich, das ist es. Also da ist irgendwas, was für mich total wie nach Hause kommen. Es hat sich so angefühlt wie, das ist genau das, was ich machen will. Und da war dann schon dieser Gedanke, es ist jetzt Zeit für eine Veränderung. Und dann von dem Gedanken im August, dann habe ich erstmal eine kurze Auszeit über Weihnachten genommen, so einen Monat unbezahlte Auszeit und bin dann aber schon mit meinem Chef ins Gespräch gegangen, habe gesagt, du, es kann sein, dass ich nach der Auszeit mich entscheide zu kündigen. Für mich ist irgendwie, mein Herz ist nicht mehr dabei. Ich habe keine Freude mehr an dem, was ich da mache und das ist einfach schade und ich möchte gern dann mich neu orientieren. Und genauso war es dann auch im Januar 2023, als ich zurückkam aus meiner Auszeit, habe ich dann mit ihm nochmal gesprochen und habe gesagt, ja, also ich möchte die Firma verlassen, bin aber noch so lange da, bis meine Nachfolgerin gefunden haben oder Nachfolger und mache auch die Einarbeitung. Ich möchte, dass mein Baby, dass es dem gut geht und dass alles gut übergeben wird. Und war dann noch ein halbes Jahr bis Ende Juni und dann raus sozusagen nach über 12 Jahren. Und es ist mir auch sehr, sehr nahe gegangen, muss ich schon sagen. Also das war sehr emotional für mich, weil ja, das waren ja auch alles gewachsene Beziehungen und es war schon irgendwie ein heftiger Cut dann so auch. Und gleichzeitig wusste, das kann ich jetzt drehen und wenden, wie ich will. Mich ruft einfach was Neues und das hat dann so laut gerufen, dass ich dann dachte, ja, jetzt muss ich meinem Herzen folgen. Ich möchte meinem Herzen folgen. So.
Und was waren die ersten Schritte, die du dann gegangen bist?
Ja, da war jetzt noch gar kein großer Plan. Ich hatte dann aber im Juli einen Termin bei der Arbeitsagentur und als ich dann in diesem dunklen, muffigen Gang auf meinen Termin gewartet habe, ich wurde innerlich immer kleiner und dachte mir so, wow, also dieses Arbeitsagentur-Atmosphäre, das tut mir überhaupt nicht gut. Und dann bin ich da plötzlich reinmarschiert, 2 Minuten später und habe der Betreuerin gesagt, ich mache mich selbstständig. Und das wusste ich aber 2 Minuten vorher noch gar nicht, dass ich das sagen werde. Und es war eher so ein Befreiungsschlag im Sinne von, schickt's mir keine HR-Stellen. Ich will das nicht machen. Ich will einfach, brauche jetzt erstmal Zeit, mich zu sortieren. Und sie war dann aber ganz, ja, okay, wunderbar. Dann kann ich Ihnen ein Seminar anbieten, Existenzgründung. Da habe ich gesagt, ja, mache ich, nehme ich alles mit, alle Möglichkeiten der Unterstützung. Und dann hat sie mir halt gesagt, ich kann auch einen Gründungszuschuss beantragen. Und dann habe ich das gemacht. Also auf einmal hat es dann so eine Eigendynamik angenommen und ich habe dann gemerkt, es ist auf alle Fälle besser, wenn ich dann meins mache, als wenn ich mich in irgendwas reinzwinge, was mir dann wieder keine Freude macht. Und dann halt auch über meinen Freundeskreis kam dann schon immer mehr so, du könntest doch da mal mit reingucken und reinschnuppern. Dann hatte ich einen Kontakt von Internations noch, wo ich da mal die Möglichkeit hatte, ein paar Teamlead-Coachings zu machen. Also ich hatte dann schon so erste kleinere Aufträge in der Vorbereitungsphase und habe mir dann gedacht, ich probier's. Und wenn alle Stricke reißen, dann nehme ich halt irgendeinen Teilzeitjob, wenn es überhaupt nicht funktioniert. Aber irgendwie hat es mich nochmal, wollte ich es nochmal wissen und habe gedacht, das ist jetzt wirklich, das wäre jetzt schon das, was mir am meisten Freude macht. Eben, dann habe ich halt nochmal 6 Monate gebraucht, bis der Businessplan und alles durch war. Und dann ab Januar war ich dann offiziell selbstständig, 2024. Und mit Gründungszuschuss hat alles geklappt. Und dann seitdem bin ich jetzt wieder selbstständig, ja.
Was hast du von deiner ersten Selbstständigkeit mitgenommen, was dir jetzt hilft?
Ja, genau. Das hat mich damals der meinen Businessplan gelesen hat, hat mich auch gefragt, was war das größte Learning? Dass es gut ist, auch einen Fuß bei Firmen, in Firmen drin zu haben, in größeren Firmen und da also einfach Vertrauenspartnerin oder Workshops oder Coachings zu machen, weil das einfach dann ganz andere Beträge sind. Also mit Einzelkunden zu arbeiten, das ist auf Dauer einfach anstrengend, weil man nicht so viel Geld verdient und dann immer irgendwie schauen muss, wann kommt wieder der nächste Auftrag und das halt. Also Firmenaufträge schon das A und O auch sind und man die Kontakte. Für mich war das dann eine ganz andere Nummer, weil ich dann dachte, okay, jetzt war ich 12 Jahre in der Firma, ich war selber Führungskraft, ich kenne die Themen der Führungskräfte und ich liebe es, Workshops zu geben, also rund um das Thema mentale Gesundheit, Selbstfürsorge, auch gesundes Selbstbewusstsein durchaus auch immer wichtig und dachte mir dann so, das jetzt stärker zu nutzen, auch meine Erfahrung und meine Kontakte zu den Unternehmen.
Und wie geht's da in der zweiten Selbstständigkeit jetzt mit diesem Auf und Ab, das manchmal gibt?
Ja, es ist immer noch fordernd. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es weg ist. Die Existenzangst kommt immer noch mal um die Ecke und klopft an bei mir. Und gleichzeitig mache ich jetzt aber so dermaßen das, was ich wirklich will, also da ist einfach wie eine Berufung, die sich da bei mir gemeldet hat, dass ich immer denke, ich kann gar nicht mehr anders. Also jetzt bin ich wirklich so, ich will jetzt das Leben, was ich zu geben habe, alles, was rund um Meditation, mentale Gesundheit, dann eben auch die Lesungen im morphischen Feld, die ich gebe und so. Also das alles hat was mit Heilung zu tun, hat damit zu tun, dass die Menschen entschleunigen, zur Ruhe kommen, raus aus dem Hamsterrad, aus diesem permanenten Leistungstreiber. Und da habe ich echt eine Mission. Also das möchte ich einfach unterstützen, dass die Menschen wieder mehr zu sich kommen und sich selber spüren und fühlen und einfach merken, sie haben ja einen inneren Kompass und diese innere Stimme, aber oft hören sie halt nicht hin. Und es ist ja auch meine Geschichte dann gewesen mit dem Unfall. Da habe ich auch nicht auf meine innere Stimme gehört. Und danach war es dann eine Zeit lang eben halt, hatte ich halt Schmerzen und ich habe einfach gemerkt, ich will was ändern. So möchte ich nicht leben.
Das eine ist das Wissen und das zweite ist das Umsetzen, ja.
Ja, absolut, ja. Und immer wieder, wenn ich an dem Punkt bin, so, ja, wieso dauert denn das jetzt so lang und es müsste alles schneller gehen, dann merke ich ja wieder so, was ist denn die Alternative? Ich kann gar nicht anders, als weiter meinen Weg zu gehen. Und dann kommt auch immer wieder was. Also es ist auch wirklich so, dass immer wieder dann Möglichkeiten sich auftun. Jetzt konnte ich einen wunderschönen Retreat zusammen mit einer Freundin anbieten, die auch Meditationslehrerin ist, wo wir in einem Meditationshotel an der Nordseeküste waren. Das war einfach ein Traum. Also ich habe wirklich, ich stand da an der Nordsee und habe gedacht, das ist jetzt diese Kategorie zu schön, um wahr zu sein. Hätte ich mir nie gedacht, dass ich das mal mache, dass ich ein Retreat anbiete und dann hat es tatsächlich, ist der Traum in Erfüllung gegangen. Dann dachte ich mir, also wenn das möglich ist, dann ist noch ganz viel anderes möglich, was ich mir jetzt im Moment noch gar nicht vorstellen kann. Da ist noch einiges unterwegs, was auf mich zukommt, ja, im Positiven.
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Jetzt werden vielleicht nicht alle wissen, was eine Lesung aus dem morphologischen Feld ist. Kannst du das, ich bin mir sicher, da kann man stundenlang drüber reden, aber in kurzen Worten beschreiben, was das ist?
Ja, also der Begriff morphisches Feld oder morphogenetisches Feld geht zurück auf Robert Sheldrake. Das war ein britischer Biologe. Der hat in Studien festgestellt mit Tieren, dass es immer wieder so Phänomene gibt, wo Tiere an unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit eine neue Fähigkeit plötzlich erlernt haben oder irgendwas neu können, wo sie sich aber auch nicht quasi das gegenseitig beigebracht haben können, weil sie an unterschiedlichen Orten waren. Und er hat es zurückgeführt auf die Existenz eines formgebenden Feldes oder Bewusstseinsfeldes, in dem alles quasi hinterlegt ist, alle Informationen über Erfahrungen, die die Menschen auf der Erde gemacht haben. Der Bauplan der Schöpfung sozusagen ist in diesem Feld gespeichert und man kann eben über eine spezielle Anbindung, die ich gelernt habe, kann man sich da mit diesem Bewusstseinsfeld verbinden und dann kann ich Fragen beantworten, wenn Menschen auf mich zukommen und eine Frage haben in ihrem Leben, wo sie dran rumknapsen und wo sie nicht wissen, warum begegnet mir das immer wieder oder wieso habe ich mit der Person so einen Stress und was ist da irgendwie los? Dann verbinde ich mich quasi mit ihrem Bewusstseinsfeld und kann dann, ich sage immer, ich bin dann die Übersetzerin ihrer eigenen inneren Stimme. Ich sage denen nichts Neues, ich sage denen alles das, was sie eh schon wissen, nur was sie manchmal nicht hören, weil sich da so viele Schichten über die Stimme drüber gelagert haben, dass das nicht mehr genügend Resonanz in ihnen bekommt. Wenn ich aber dann als Fremde, ich lese ja auch für viele fremde Menschen so, wenn ich denen Sachen sage, die ich ja gar nicht wissen kann, die aber genau den Punkt treffen oder den Kern der Frage, dann ist es natürlich immer ein riesen Aha-Effekt. Und in der Arbeit, das hat natürlich was damit zu tun, dass ich mich da öffne und dass die Christa zur Seite tritt. Also das bin ja nicht ich, Christa, die dann da irgendwas sagt dazu, sondern ich mache quasi den Kanal frei, so sag ich's, und dann kommen diese Informationen bei mir rein und ich habe da halt eine besondere Leichtigkeit. Der Kanal ist offen und ich bin quasi ständig online und kann dann da einfach mit Leichtigkeit Ihnen da weiterhelfen und Ihre Fragen beantworten. Und am Ende ist
Okay.
es ein Stück Heilung. Also ich finde, es hat was mit Heilung zu tun. Also nicht jetzt mit esoterischem Klimbim. Das hört sich alles sehr esoterisch an und in dem Erleben sozusagen oder in dem, wenn ich mit Menschen arbeite, kommt oft dieses, das hat jetzt so gut getan und da ist ein Stück Heilung passiert.
Aber wenn du so verbunden bist, fällt es dir dann leicht, dich auch abzugrenzen? Oder ist das gar nicht so notwendig?
Also da bin ich ja, ich mache viele Lesungen von zu Hause aus, entweder telefonisch oder online. Und also es ist ein Schutz auch mit integriert in der Anbindung. Also da ist immer auch ein Element mit dabei, wo es darum geht, dass mein Energiefeld quasi geschützt ist. Und das funktioniert super bei mir. Also da habe ich jetzt gar keine Probleme. Ich merke eher dann, wenn ich viel Lesungen gebe und dann rausgehe in Alltag und irgendwo auf der Straße bin, ich bin dann unglaublich sensibel und nehme noch mehr auf, als ich eh schon wahrnehme. Also ich bin ja hochsensibel und fühlig und da muss ich dann manchmal aufpassen. Also da habe ich dann wirklich nochmal so eine spezielle Visualisierungsübung, weil ich sonst kann ich gar nicht mehr durch die Straße gehen, weil mich ständig irgendwas anspringt und weil das wäre dann zu viel tatsächlich für meine Sinne.
Und du, wenn wir zum Schluss noch in die Zukunft schauen, wenn wir uns in 3 Jahren im Lebenswege-Podcast wieder treffen würden und es ist gut gelaufen, was hätte in der Zwischenzeit bei dir getan?
Also ich biete ganz viele Retreats an, weil mir das einfach die größte Freude macht, Meditation und Lesungen im morphischen Feld im Rahmen eines Retreats-Wochenendes. Das möchte ich auf jeden Fall ausbauen. Dann, ich habe noch so eine verrückte Idee, und zwar ist es Comedy. Also ich bin einfach ein total humorvoller Mensch. Ich liebe es zu lachen. Meine Lache ist so originell oder laut oder was auch immer. Also ich habe dann so gedacht, ich hätte so total Lust, mal so ein Format, sowas wie aus dem Alltag einer Meditationslehrerin oder eine Eso-ische packt aus. Das wären so meine Titel. Und weil ich einfach auch immer wieder so lustige Erlebnisse habe, also wirklich so Alltagssituationen, Situationskomik, wo es innerlich breche ich schon ab und denke mir so, das ist so lustig, das müsste man einfach mal zusammenpacken und irgendwie den Menschen erzählen. Also das ist irgendwas, was mir schon jetzt die ganze Zeit im Kopf rumspukt. Keine Ahnung, ob ich das dann nicht wirklich traue oder ob ich das kann, aber da hätte ich total Lust dazu. Und ja, und auch gerne weiterhin noch mehr Workshops in Firmen, weil das ist auch meine, wirklich, da habe ich so meine Mission im Sinne von, behandelt die Mitarbeitenden gut und lasst denen einfach, also Möglichkeiten, dass die auch gut für sich eintreten können und dass gesunde Arbeitsbedingungen geschaffen werden, wo alle einfach Freude haben, hinzugehen. Und dann ist ja auch die Produktivität am höchsten, wenn es den Mitarbeitenden gut geht und weniger Leistungsdruck, weil meine Überzeugung ist, dass alle immer ihr Bestes geben wollen und jeder möchte stolz sein auf das, was er an Beitrag leistet. Und es braucht, man kann die Menschen ja gar nicht von außen motivieren. Man sollte einfach aufhören, sie zu demotivieren, indem man Bedingungen schafft, die nicht menschengerecht sind.
Gute Schlussworte. Vielen Dank, liebe Christa, für den Einblick in deine Welt und in deine Gedanken. Dankeschön.
Danke, Andrea. Hat Spaß gemacht.
Das ist die Hauptsache.
Ich nehme heute mit, dass oft das Gefühl schon da ist, dass es Zeit für Veränderung ist, aber man es noch nicht wahrhaben will oder noch nicht hören kann oder will. Ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel für euch mitnehmen und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und damit auch das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, Andrea.